Marienroth-Podcast, powered by Landau Media.
Tagsüber schafft Daniel Koller als Director Strategy, Content and Creation bei der 7-1 Ad Factory, einem Bereich des Medienkonzerns hinter ProSieben und Sat1. In seiner Freizeit unterstützte er zuletzt maßgeblich die geschädigten Winzerinnen und Winzer, die durch die Flut im Ahrtal 2021 vor den Trümmern ihrer Existenz standen. Das Projekt Flutwein machte aus der Not eine Tugend und sorgte für Spenden rund um von der Flut verschmutzte Weinflaschen von mehr als 4,4 Millionen Euro. Im Juni erhielt Koller mit seinem Team der 7-1 Ad Factory für die Flutwein-Kampagne sogar einen goldenen Löwen in Cannes. Wie die Idee für Flutwein entstand und wie die ehrenamtliche Arbeit funktioniert, das erzählt uns Daniel Koller jetzt im Interview. Ton ab! Daniel, hol uns doch mal vielleicht direkt ab. Warum gibt es eigentlich Flutwein?
Ja, Flutwein ist tatsächlich eine Reaktion auf die Jahrhundertflutkatastrophe in Deutschland, wo das Ahrtal als Weinregion ja wirklich maßlos erschüttert wurde und zerstört wurde. Am 14.07. Ging da die Hölle runter und das, was man eigentlich als idyllischen kleinen Rückzugsort, als Naherholungsgebiet kennt, wurde komplett zerstört. Aber nicht nur die Region, sondern auch die gesamte wirtschaftliche Existenz. Die basiert dort nämlich auf den Weinbau. Sowohl der Tourismus, der eben in die Weinbauregion kommt, als auch der Weinbau direkt und die in Symbiose lebende Gastronomie ist komplett zerstört gewesen. Und wir wollten mit Flutwein einfach eine positive Geschichte machen, um einerseits die Berichterstattung in die Richtung zu lenken, dass der Weinbau dort tatsächlich für die gesamte Region existenziell ist, und auf der anderen Seite einen Weg finden, wie wir tatsächlich auch Spenden sammeln, um den Wiederaufbau zu unterstützen.
Ihr verkauft jetzt Wein, der quasi einmal durch die Flut gegangen ist?
Das ist korrekt. Also wir haben einige hunderttausend Weinflaschen, oder nicht wir, die Winzer haben einige hunderttausend Weinflaschen in ihren Kellern noch retten können. Diese Keller waren komplett überflutet. Mit der Flut kam natürlich auch wahnsinnig viel Schlamm. Und dieser Schlamm hat sich dann um die Gläser gelegt. Und wenn man sich so ein Weinglas anguckt, ist das verschmutzt in einem solchen Schlamm nicht mehr verkaufsfähig. Das heißt, diese Weine waren eigentlich für den Restmüll, für die Entsorgung bestimmt. Es gibt keinen großen Händler, keine Kette, die solche Flaschen allein aus Hygienegründen ins Regal stellen kann. Oder dann Etiketten, die zerstört sind, wo man dann bestimmte Angaben, Sulfite und so weiter, nicht mehr nachvollziehen kann. Wo man teilweise als Winzer selber nicht mehr weiß, welcher Wein ist da drin. Ist das einer meiner Grand Crus, also meine großen Gewächse? Oder ist das einer meiner, ich sage mal, Kellerweine, die ich jetzt so mal in großen Stückzahlen verkaufe? Wenn diese Informationen fehlen, kann man diesen Wein tatsächlich gar nicht mehr nach deutschem Recht verkaufen. Bei Flutwein ging es darum, dass wir die Flasche selber als ein Gedenkobjekt mit einem symbolischen Wert aufladen und eben diese von der Natur gezeichnete Flasche tatsächlich schon wie so ein Stück Kunst, wie so ein Stück deutsche Geschichte behandeln und das in möglichst viele deutsche Haushalte, aber auch in internationale Haushalte bringen, um damit diese Auswirkungen dieser Flutkatastrophe auch wirklich greifbar zu machen. Nämlich dort, wo du in deinen eigenen vier Wänden, in deinem Habitus eigentlich von Regenfällen, von Flut komplett unberührt bist und dich dann auch fühlen zu lassen, was da tatsächlich passiert ist im Ahrtal. Das ist so im Groben und Ganzen die Idee. Man könnte sagen, aus Scheiße Gold zu machen. Das ist ganz schwierig mit solchen Floskeln. Aber in diesem Fall war es tatsächlich so. Also es war wirklich Restmüll zur Abholung, zur Entsorgung bestimmt, was dann plötzlich durch diese Marke Flutwein, unter der wir über 50 unterschiedliche Weinregionen, Winzer, die sonst in Konkurrenz zueinander stehen, auch geeinigt haben. Damit haben wir dann praktisch einen Verkaufswert geschaffen, der eben Solidarität heißt.
Jetzt hast du schon so ein bisschen gesagt, dass ihr da die Leute zusammengeholt habt, aber wer seid ihr denn? Also wer steckt hinter Flutwein?
Vielleicht muss ich da mal kurz ausholen. Also im Groben und Ganzen gibt es einen gemeinnützigen Verein, der nennt sich A Wine Region Needs Help for Rebuilding e.V. Das ist ein Verein, der eben von betroffenen Winzern im Eilverfahren auch, oder auch betroffene, nicht nur Winzer, im Eilverfahren gegründet wurde. Man könnte auch sagen, die schnellste Vereinsgründung der Welt. Innerhalb von 7 Tagen gab es ein notarielles Siegel und ein Stempel sozusagen der entsprechenden Verwaltungsgremien. Und dieser Verein wurde im Register dann auch eingetragen als anerkannt gemeinnützig. Dieser Verein ist der Spendenempfänger gewesen und auch der Absender der Aktion. Die Aktion selbst initiiert hat der Peter Kriechel. Das ist der Vorsitzende des Ahrwein e.V. und auch einer der Vorstandsmitglieder des Rebuilding e.V., selbst Betroffener und auch der größte Privatwinzer an der A, der eben nicht genossenschaftlich, sondern als privater Winzer, als eigenständige GmbH, ich glaube, um die 350.000 Liter Wein macht. Dazu kommt die Gastronomin Linda Kleber, die ebenfalls praktisch ihr Restaurant in der Flut verloren hat. Und meine Wenigkeit, sozusagen der Marketing-Experte, wenn man das so nennen soll, der aber auch in dieser Form mit der Linda verschwägert ist. Das ist nämlich die Tante meiner Frau. Wir drei haben uns zusammengetan, hatten dann sozusagen alles, was man in der Innenpolitik dort im Ahrtal brauchte, zusammen, um eben alle Winzer abzuholen, zu vereinen und sind dann mit der Idee Flutwein auch wiederum auf meinen Arbeitgeber zugegangen. Das ist dann im Groben und Ganzen die ProSieben Sat.1, also die 7-1 Entertainment Group, darunter die tolle Firma 7-1 Ad Factory und innerhalb der 7-1 Ad Factory unser neues Creative House, was nichts anderes ist als eine Full-Service-Werbeagentur oder eine Art Full-Service-Werbeagentur mit angeschlossener Produktion und eben einer starken Digitaltruppe noch dazu. Und wir haben dann so gesehen die Kampagne für Flutwein entwickelt, die wir dann innerhalb von einer Woche auch gestartet haben.
Das ist das eine. Das heißt, ihr musstet quasi den Wein aufwerten, der ja eigentlich schon nicht mehr da war. Ihr habt sozusagen eine Marke kreiert und ihr habt sozusagen eine Story entwickelt. Jetzt steckt aber ja noch was ganz Faktisches dahinter. Also ihr müsst ein Publikum finden, ihr müsst Abnehmerinnen und Abnehmer finden und ihr müsst das Zeug auch noch zu den Leuten bringen. Wie macht ihr das?
Das ist tatsächlich dann die Hauruck-Aktion, wie man so ein Gestrüpp baut. Man muss sich immer die Ausgangslage angucken. Die A ist komplett zerstört. Du hast keine funktionierende Infrastruktur. Du kommst nicht ins Tal rein und auch nicht raus. Das heißt, wenn du jetzt klassisch irgendwie einen Online-Shop aufbaust, wo die Leute dort einen Wein bestellen, hast du zweifelsohne auch Menschen, die dann gemäß der heutigen Konsumgesellschaft die Erwartung haben, 2 Tage nach Bestellung ist der Wein da. Das heißt, das war für uns schon mal die allererste Hürde. Wir müssen ein System finden, wo man nicht impliziert, du kaufst heute und kriegst morgen geliefert. Obwohl man, ich glaube, der Menschheit heutzutage und der deutschen Bevölkerung attestieren kann, dass sie sehr wohl unterscheiden können, ob sie bei Amazon bestellen oder ob sie gerade eine Hilfsaktion unterstützen, wo sie dann ein paar Wochen später einen Wein geliefert bekommen sollen. Trotzdem fiel bei uns die Entscheidung ganz schnell aufs Crowdfunding. Das heißt auf, ja, im Endeffekt die Zwecksentfremdung einer bekannten Mechanik, nämlich einer Crowdfunding-Plattform, in diesem Fall Startnext, wo man Projekte, die man irgendwann mal umsetzen will, in eine Vorfinanzierung gibt und durch die Menge, durch viele Leute am Ende eine kritische Masse zusammenbekommt an Investitionen und die dann eben mit einem nachträglichen Versand von Objekten, die man zu dem Crowdfunding-Zeitraum höchstens als Prototyp hat, dann tatsächlich auch entschädigt. Und deswegen haben wir gesagt Crowdfunding. Es hatte noch einen zweiten Grund. Der zweite Grund war ganz simpel. Bei einem Crowdfunding wie Startnext ist auch die Spendensumme von Anfang an transparent. Das heißt, du siehst, wie viele Leute haben welches Dankeschön in unserem Fall ausgewählt. Dankeschön war so gesehen ein von uns vordefiniertes Produkt. Also auch kein klassischer Verkauf in diesem Sinne. Das war zumindest unsere Intention, wodurch du auch eine Transparenz reinbringst. Und auf dem zweiten Hebel dann natürlich, wir sprechen ja hier in einem Branchenpodcast, in der PR, natürlich auch irgendwo den Erfolg transparent auch messbar machst und mit jedem Euro, mit jedem Spender oder mit jedem Unterstützer, mit jeder Unterstützerin, die reinkommt, auch der Mehrwert der Kampagne in Gänze gezeigt wird. Je mehr Geld, je mehr Erfolg, gleich mehr Interesse von den Medien für eine solche Aktion. Das ist, glaube ich, so mal das Grundsetup gewesen. Wir hatten aber auch starke Partner, muss man sagen. Also von Anfang an sind wir mit dem Pitch, dass wir dieser Weinregion A das zurückgeben, was in der Flutberichterstattung eben verloren geht, nämlich den Fokus auf die Weinwirtschaft und auf die touristische Weinwirtschaft, hatten wir einige starke Partner auch überzeugen können. Valdeco war dabei. Die haben uns direkt zugesichert, dass wir Plakatflächen bekommen auf Digital Out of Home in Deutschland, in den großen Städten, wo halt eben Val auch unterwegs ist. Das heißt, wir hatten einen ganz guten Out of Home Flight. Startnext hat uns auch ein ähnliches Kooperationsmodell angeboten und uns auch in diversen Punkten, wo es eben ging, gefeatured, in Newsletter erwähnt, auf Instagram Postings abgesetzt. Und wir hatten auch, das kommt auch zurück auf die Heritage, wo wir herkommen, ProSieben Sat.1, haben natürlich auch ein sehr gutes Händchen für Influencer und für Prominente. von denen wir auch eine gute Handvoll direkt zum Start überzeugen konnten, dass sie diese Aktion auf ihren Instagram-Channels bekannt machen. So zum Beispiel auch Stefanie Giesinger, die dann direkt auch als erstes gepostet hat, was das für eine tolle Aktion ist und wo man dann eben diesen Flutwein erwerben kann. Dann sind wir auch direkt einen Tag nach dem Start in der Spendengala gewesen von Sat.1 und hatten dort einen ersten sozusagen redaktionellen Auftritt. Und ab dann ging das Ganze los. Das war dann so gesehen wie so ein Dominosteinchen, was du anstößt und jedes einzelne Steinchen fällt. Ne? Der erste TV-Bericht, kommen die ersten Printanfragen, kommen weitere Influencer, die ersten Menschen kriegen von der Aktion mit, es gibt virale Effekte, die Leute reden gerade darüber, endlich gibt es eine positive Geschichte, eine Geschichte, wo man über Hilfe zur Selbsthilfe schreiben kann, über das Ahrtal schreiben kann und darüber, wie man auch wirklich direkt den Betrieben helfen könnte. Und das war sozusagen dann auch, ich sage mal, die kalkulierte PR, das Word of Mouth, was wir halt durch die steigende, stetig wachsende Community dann immer, immer stärker auch skalierend erreicht haben. Ne? Also in a nutshell ist das so ein bisschen das, wenn man so nennen darf, Erfolgsgeheimnis. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig. Das Wort Erfolg ist immer ganz schwierig. Eine solche Kampagne, die irgendwo auch auf Leid aufbaut, als Erfolg darzustellen, ist immer, ja, ist immer zweischneidig. Ich glaube aber, nach den ganzen Gesprächen, die wir eben mit den Winzern dort vor Ort hatten, und das waren einige tausend Gespräche, glaube ich, in den letzten 9 Monaten, kann man da durchaus gemeinschaftlich von einem Erfolg sprechen, weil die Region an sich tatsächlich auch aus der Krise, ganz schwieriges Wort, auch wieder kein Profit geschlagen hat. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Man ist bekannter geworden als Weinregion, als eine der kleinsten, aber trotzdem großen Weinregionen Deutschlands, das größte zusammenhängende Rotweinanbaugebiet Deutschlands, hat es geschafft, in der Weltpresse dann auch als Weinbaugebiet anerkannt zu werden und eben auch gesehen zu werden. Und zwar nicht nur wegen der Flut. Die Flut war ein Aufhänger. Aber man redet jetzt auch heute noch über den Wein von der Ahr, über das Recovery der Weinregion. Und das ist für die Region für die nächsten 10, 20 Jahre langfristig gedacht natürlich auch eine Chance. Und diese Chance wollten wir gemeinsam ergreifen. Ich glaube, so ist es besser umschrieben.
Ja, ich glaube, das ist ganz gut umschrieben, weil am Ende des Tages ist es ja so, ihr habt quasi für einen relativ kurzen Zeitraum relativ viel Aufmerksamkeit generieren können. Und relativ kurz sage ich deshalb, weil du ja zu Recht sagst, 10, 20 Jahre wird es locker dauern, bis da wahrscheinlich auch alles wieder, naja, in einer Form da ist, dass man, dass da wieder Tourismus stattfindet, dass da auch wieder sozusagen alle von diesen Weinökosystem sinnvoll davon leben können, oder?
Ich würde es runterkorrigieren und vorsichtig optimistisch von 3 bis 5 Jahren ausgehen. Also in 3 bis 5 Jahren sollte der Wiederaufbau weitestgehend abgeschlossen sein. Also zumindest von allem, was jetzt irgendwie zur kritischen und auch geschäftskritischen Infrastruktur gehört. Natürlich gibt es Privathaushalte und gibt es Sachen, die man in den nächsten 10, 20 Jahren noch als Auswirkungen spüren wird. Aber der Wiederaufbau ist im vollen Gange. Es gibt bereits jetzt schon wieder touristische Übernachtungsmöglichkeiten. Jetzt schon sind die ersten Restaurants wieder offen. Es ist auch ganz wichtig, wie man darüber spricht, weil ich hatte persönlich ganz große Sorgen davor, wie denn die Berichterstattung aussehen wird zum Jahreswechsel rund um Silvester, wenn man dann eben in der Presse nochmal, in den Medien nochmal das Katastrophenjahr auch mit der Pandemie, mit der Flut nochmal Revue passieren lässt, ob man dann wieder auf die Tränendrüse drückt und einmal zeigt, wie schrecklich es dem Ahrtal geht. Natürlich ist das wichtig, aber man muss auch immer die andere Seite beleuchten. Wenn wir nur negative Stories erzählen, dann kommt jetzt gerade kein Tourist ins Ahrtal. Und wie ich eben eingangs sagte, die Region lebt vom Tourismus. Und wenn die Touristen nicht kommen, weil sie denken, es gibt keine Möglichkeit, dahin zu gehen, selbst wenn sie es wollten, dann geht es der Region wirtschaftlich schlecht. Und ich glaube, die wirtschaftliche Wiederinstandesetzung dieser Region, das heißt, dass die kleinen familiären Betriebe dort oder Familienbetriebe in teilweise 10. Generation wieder autark wirtschaften und damit das Ökosystem A wieder funktioniert, das ist das Wichtigste, um sie halt eben unabhängig zu machen von dem Nabel von Spendengeldern und eben Subventionen auf staatlicher Seite. Denn ansonsten wird dieses Gebiet nicht überlebensfähig sein. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Entschuldigung, du wolltest was sagen?
Alles gut. Ich wollte dir eigentlich nur sagen, ich werde auf gar keinen Fall widersprechen. Vielen Dank fürs nachhaltige Erklären. Also macht total Sinn.
Man muss auch, und das war auch mit Flutwein von Anfang an der Punkt, immer Mittel, mindestens Mittel, eher langfristig denken. Wenn man sich die Region einmal anschaut, redet sehr viel von Tourismus und sehr viel von Wein, aber wir schränken diesen Nukleus mal ein, weil am Ende dieser Wertschöpfungskette steht auch die kleine Schokoladenmanufaktur in der Ahrweiler Altstadt. Das sind nicht die Bewohner, die dort die Schokolade kaufen. Das sind dann tatsächlich Touristen. Also, und die kommen eben wegen der Natur, die auch vom Weinbau im Endeffekt geprägt ist. Ne? Weinwanderungen und so weiter. Das sind so die touristischen Highlights der Region. Wenn man sich so ein bisschen anschaut, auch der Weinverkauf. An der Ahr wird ungefähr 70% des Weines ab Hof verkauft, als sehr kleines Gebiet ohne großen staatlichen Förderungen und vor allem mit vielen Winzern, die auch teilweise nur ein paar 10.000 Liter Wein produzieren, ist die Ahr weder auf dem Weltmarkt noch auf dem deutschen Markt mit einem flächendeckenden, strukturierten Vertrieb abgedeckt. Das heißt, die sind da drauf am Ende aus, dass der Tourist, jemand, der eine Woche Urlaub gemacht hat, am Ende auch 2, 3, 4, 6er Kartons Wein mit nach Hause fährt. Und das wird dort tatsächlich im Keller beim Winzer vor Ort gekauft. Der Wein, den sie dort auch tatsächlich zu 90% komplett in Handarbeit auch lesen und verarbeiten. Also es spricht für einen sehr qualitativ hochwertigen Wein. Es spricht aber auch dafür, das generelle Problem in der Weinindustrie, je kleiner die Region, je hochwertiger der Wein, je weniger Gesamtvolumen auf dem Handelsmarkt weltweit wie auch in Deutschland, desto weniger ist der Wein auch repräsentiert. Von daher ist tatsächlich auch die langfristige, mittelfristige Auswirkung, die wir mit Flutwein haben, logischerweise die Leute, die uns jetzt unterstützt haben, irgendwann auch wieder zu wiederkehrenden Käufern zu machen. Denn die nächsten 5 Jahre ist definitiv der Vertrieb des Weines eingebrochen. Es ist definitiv etwas, was wir für die mittelfristige und für die langfristige Gestaltung im Kopf behalten müssen und von Anfang auch behalten haben. Also das vielleicht nochmal ergänzend dazu, denn nicht nur der Wiederaufbau ist ein Problem, auch das, und daran denken sehr viele nicht, ist ein Thema, was genauso mitschwingt.
Jetzt ist es ja so, du hast schon ein bisschen erklärt, wo oder wie ihr das Ganze kommuniziert habt, wie ihr einen schnellen Bass aufgebaut habt. Nun ist aber auf der anderen Seite die Frage, wer sind die Menschen, die jetzt tatsächlich dann auch bei eurer Crowdfunding-Aktion dabei waren? Weil ich in meiner Denke würde sagen, naja, ich würde jetzt nicht erwarten, dass der klassische Weinkenner dabei ist, weil er vielleicht entweder, so wie du ja schon beschrieben hast, das Ahrtal als Weinregion noch nicht kennt oder weil er sagt, naja, ich kaufe ja Wein und will genau wissen, was ich da habe. Oder ist es vielleicht sogar auch dieses Publikum, weil es zumindest schon mal einen Zugang zu gutem Wein hat?
Ich glaube, diese Frage beantworten ist, es ist tatsächlich sehr schwer, weil es ist querbeet. Also wenn man sich jetzt einmal durch die, ich glaube, 47.492, nagelt mich nicht drauf fest, das kommt aus dem Kopf, UnterstützerInnen, wenn man sich diese Zahl mal anguckt und mal so ein bisschen auch in die Liste der UnterstützerInnen reingeht, findet man querbeet bekannte Persönlichkeiten, unbekannte Persönlichkeiten, Unternehmen, die größere Bestellungen aufgegeben haben, also tatsächlich mehrere Sechserkartons bestellt haben. Ich glaube, eine Zielgruppe dort zu definieren ist echt schwierig. Wir haben im Moment eine Marktforschung am Laufen, retrospektiv. Also retrospektiv ist fürs Protokoll, wir reden im Mai. Wir wollen jetzt die Auswirkungen von Flutwein auf die Weinregion A und auf den Wein generell untersuchen, wo wir tatsächlich eine ungestützte Bekanntheit von 14,5% für die Marke Flutwein attestieren können und von über 40% für die Aktion, was super Zahlen sind. Wir wissen auch, dass gut 20%, sogar gut 30% höher, die Bekanntheit höher ausfällt für die A als Weinregion unter denen, die Flutwein kennen und unter denen, die Flutwein oder eben vergleichbare Initiativen nicht kannten. Das ist tatsächlich schon sehr spannend. Aber auch dort haben wir querbeet gefragt und befragt und finden keine wirklichen demografischen Kriterien darüber, ob die Person Wein trinkt oder nicht, ob die Person alt ist, jung ist, gebildet ist, weniger gebildet ist, ein hohes oder niedriges Haushaltsnetto hat. Das ist hier völlig egal und das zeigt ganz gut die Dynamik, die die Aktion hatte. Nach 2 Jahren Pandemie hat sich generell in der Bevölkerung, und das ist so ein bisschen mein persönliches Empfinden, sehr viel bewegt im Bereich auf sozialer Beteiligung, Engagement, auch wie man mit Marken und sozialen Impact sich auseinandersetzt, genauso wie aber auch das Thema Solidarität. Sachen, die für mich persönlich vor 2 Jahren vor der Pandemie noch beiläufig oder fast schon egal waren, sind jetzt mit der Pandemie, mit den Lockdowns, mit den Beschränkungen, die man hatte, viel stärker in den Vordergrund gerückt. Das heißt, diese Pandemie beschleunigt all diese Themen, was soziale Ungleichheiten angeht, was Solidaritätsbewegungen angeht, rapide. Sehen wir jetzt zur aktuellen Zeit auch mit der Ukraine. Das sind einfach Sachen, wo ich einfach sagen muss, ich glaube, es hat sich generell so ein Geist in dieser Welt ausgebreitet, bei uns in der deutschen Bevölkerung zumindest auch ausgebreitet, dass wir viel affiner sind, Themen, wo wir was Gutes tun, wo wir auch darüber sprechen können, auch dieses Tabu wird immer stärker gebrochen, die noch viel stärker in den Vordergrund zu rücken. Das ist ein viel wichtigerer Teil unseres Lebens geworden. Und deswegen, glaube ich, ist eine demografische Betrachtung und Zerlegung der Flutweinergebnisse gar nicht nötig. Die Aktion würde ohne Solidarität nicht funktionieren. Es ist keine Wahnsinns-Marketing-Leistung. Es ist auch keine perfekt ausgeklügelte Kampagne. Es mag vielleicht nach draußen so scheinen. Und wenn ich darüber rede, gebe ich sicherlich ein paar Anekdoten, die das auch irgendwo beweisen würden. Aber ohne Solidarität, ohne diesen Drang dazu, was Gutes tun zu müssen, hätte diese Aktion auch niemals die Ziele erreicht, die sie erreicht hätte. Und das waren ja in der Zahl 4,5 Millionen Euro Spendengelder fast. Fast 50.000 Menschen, die im Durchschnitt 100 Euro ausgegeben haben. Viel wichtiger auch, und das ist das, was für die Weinregion auch wahnsinnig wichtig ist, der Prestigestatus. Wir hatten teilweise Weine mit einem durchschnittlichen Weinwert von 10 Euro. Da ist der gleiche Wein drin, aber eben über die Solidarität, über das Gefühl, was Gutes zu tun wollen, über Limitierung, sind diese Flaschen für 500 Euro, also 4.500% teurer, über den Tisch gegangen, was dann natürlich auch eine Rückkopplung hat, langfristig für eine Region, was die Preisgestaltung angeht. Also das Pricing der eigentlichen Weine, eine Region, die auf Qualität geht und nicht auf Quantität. Ich glaube, fast 5 Millionen Liter Gesamtvolumen Wein pro Jahr in einem guten Jahr an der Ahr. Das ist sehr wenig Wein. Da muss man an der Preisschraube drehen, damit man eben diese Effekte der Flut auch in den nächsten Jahren rückwirkend irgendwo auch korrigieren kann. Und das ist, was ich meinte, die Chance, die man aus so einer Kampagne dann auch für die Region ziehen kann. Und all das baut aber auf Solidarität auf.
Nun habt ihr irgendwann die Weinbestände, die da waren, verkauft. Ist dann Flutwein auch wieder Geschichte oder wie geht's weiter?
Das Schöne ist, du hast es am Anfang erwähnt, Flutwein ist jetzt nicht einfach eine Aktion, Flutwein ist eine Marke. Kleine Anekdote, die Marke ist tatsächlich seit einem Tag vor Kampagnenstart beim DPMA, also beim Deutschen Patent- und Markenamt, aufgeführt für die Eintragung und ist bis heute nicht eingetragen. Es gibt ein langes Hin und Her mit unserer Anwaltskanzlei, die hier auch direkt für uns zu, ich sag mal, sehr fairen, gerade mal so noch irgendwie vor Anwaltskämmern vertretbaren Konditionen gearbeitet hat, dass diese Marke doch nicht schützenswert sei, weil es ein Gattungswort geworden ist. Wenn man sich so anguckt, was sind denn Gattungswörter? Föhn. Föhn ist eine ursprüngliche Marke, die zum Gattungsbegriff geworden ist. Ich glaube, kaum jemand weiß, in unserer Fachwelt ja, aber in der Bevölkerung, dass der Föhn mal eine Marke war und eigentlich nichts anderes ist als der Name eines Haartrocknungsgeräts, einer Haartrocknungsmaschine, was durch sehr gutes Marketing dann irgendwann zum Gattungswort wurde. So ist auch Flutwein ein Gattungswort geworden und keine Marke mehr, wobei wir dagegen kämpfen und auch sehr optimistisch sind, dass die Marke irgendwann jetzt auch mal das Registered bekommt und eingetragen ist. Es ist eine Marke und eine Marke ist immer dafür ausgelegt, langfristig da zu sein und nicht einfach nur eine kurze Erscheinung zu werden. Eben schon gesagt, mit 14,5% ungestützter Markenbekanntheit und Flutwein, natürlich auch durch die Pressearbeit extremst gut optimierten Webseite flutwein.de, einer starken Instagram-Community, vielen E-Mail-Adressen von Menschen, die nachhaltig auch helfen wollen, nicht nur einmal, ist der Grundstein gelegt, um für diese Region etwas Neues auch aufzubauen. Du hast es richtig erkannt, der Flutwein ist eigentlich ausverkauft. Also wir haben fast 200.000 Flaschen sozusagen in alle Welt verschickt. Das haben wir gemeinsam mit Partnern wie die Deutsche Post, DHL und Bohnenlogistik. Das ist die logistische Tochter, sozusagen Speditionstochter von dem Duisburger Hafen, von Duisport AG. Die haben uns da sehr stark unterstützt, dass wir diesen logistischen Mega-Aufwand, der uns fast lahmgelegt hat, dass wir den stemmen können. Jetzt ist der Wein weg. Also es sind ein paar tausend Flaschen, so gesehen noch auf Lager für weitere Aktivitäten, für Museen, für Ausstellungen. Wir haben aber auch sehr bewusst und das von Anfang an in der Planung die wertvollsten Flaschen vorenthalten. Ich habe dir eingangs gesagt, wir hatten Weine mit einem durchschnittlichen Wert von vielleicht 10 Euro pro Flasche. Klar, das sind dann auch teilweise Weine, die kosten 30, 40, das sind dann große Gewächse von der A, phänomenale Weine übrigens. Die sind dann natürlich auch die Weine, die dann hinter 500 Euro Flaschen stecken, aber 500 Euro versus dem eigentlichen Preis ist schon ein gewaltiger Unterschied. Das waren die Flaschen einer ersten limitierten Serie. Da haben wir 1.000 Flaschen mit den Labels, unter denen wir diese Flaschen verschiedener Winzer geeinigt haben, also das eigentliche Flutwein-Label. Die haben wir handnummeriert. Das sind praktisch 1.000 Flaschen, die wir wie einen Abdruck eines Banksy-Kunstwerks behandeln. Da steht dann eine Nummer drauf von 1 bis 1.000. Und die Nummern 100 bis 1.000, die haben wir über Startnext offeriert. Die Nummern 1 bis 99, Die haben wir uns in aller Weisheit aufgehoben, damit wir damit später nochmal rausgehen können und eben einen Impact erzeugen können. Da haben wir auch nicht schwache Nerven bekommen, sage ich mal, als wir Gebote bekommen haben. Zum Beispiel für die Flasche mit der Nummer 27 hat uns ein Bieter 12.000 Euro geboten. Das haben wir abgelehnt, weil was bringen mir 12.000 Euro, wenn ich dafür nicht den gleichen Effekt erziele, wie wenn ich zum Beispiel eine Flasche mit der Nummer 16 unserer guten Bundeskanzlerin AD gebe, der Frau Dr. Merkel, die diese Flasche für 16 Jahre Kanzlerschaft dann annimmt. Und dann wiederum die Medien darüber schreiben, Frau Merkel, Übergabe Flutverein. Also dafür haben wir diese Flaschen sozusagen uns aufgespart. Es gibt auch, wie gesagt, einige Museen, die nach wie vor sehr großes Interesse haben, eine dieser Flaschen zu erhalten. Genau diese Flaschen machen wir jetzt auch zum Zentrum einer Follow-up-Kampagne, weil wir auch hier jetzt wieder die Chance sehen und sagen, es gibt Trends wie zum Beispiel die Metaverse, Web 3.0, wie man das jetzt so schön nennt, während einige große Prestige-Weinhäuser schon erfolgreiche NFT-Projekte gefahren haben, gibt es weltweit noch keine Weinregion, die als Region an sich eine Web 3.0 oder NFT-Metaverse-Strategie hat. Daran arbeiten wir gerade und da kann ich schon mal spoilern, der Aufhänger werden diese wertvollsten oder seltensten Flaschen dieser ersten nummerierten und auch notariell sozusagen beglaubigten Flutweinserie sein. Aber das wird es auch nicht dabei bleiben. Also da wird es auch ein paar andere Sachen geben. Wir sind gerade dabei, ein Denkmal zu errichten, sozusagen, was wir dann am Jahrestag der Flut revealen werden. Das wird ein ganz tolles Projekt. So viel kann ich schon mal sagen. Was genau ist, darf ich nicht sagen, aber auch das wird was mit NFT und Metaverse zu tun haben. Da suchen wir auch gerade Partner für. Da sind wir auch gerade mit einem Pitch-Deck bei einigen tollen Freunden der alten Kampagne, aber auch sozusagen dieser neuen Kampagne unterwegs und hoffen, dass wir ein paar Player kriegen, mit denen wir gemeinsam dieses Denkmal nicht nur vor Ort an der A setzen, sondern auch in die ganze Welt rausschreien werden, und zwar für immer, weil was in der Blockchain bleibt, das bleibt auch in der Blockchain, und das ist so das, was wir vorhaben. Ne? Wir nutzen die Marke jetzt nicht mehr gebunden an den Verkauf von Weinflaschen, sondern wir nutzen eben diese Strahlkraft, die die Marke hatte, um halt eben diese Region auch immer weiter mit immer neuen Geschichten rund um den Weinbau, rund um den Wiederaufbau, aber auch rund um das politische Versagen, also auch die negativen Sachen, die da passiert sind, aufzubereiten und damit Geschichten zu erzählen, die uns nachhaltig helfen, auch bei anderen Katastrophen wie der Ukraine beispielsweise.
Jetzt hast du schon eine ganze Menge hinter die Kulissen schauen lassen. Gab es denn aber vielleicht auch Sachen, bei denen ihr das Gefühl hattet, ja, ist eine tolle Idee, hat dann aber doch nicht geklappt? So, vielleicht als kleiner Rausschmeißer am Ende unseres Podcasts, hast du vielleicht noch so 2, 3 Tipps, wenn man so Charity-PR also wirklich von sich aus machen will?
Ich glaube, ich würde jetzt den Rahmen sprengen. Ich versuche mal 3 Punkte rauszunehmen, also 3 ganz konkrete Beispiele, die mir persönlich auch immer sehr unangenehm sind, aber fang mal einfach an mit dem Wichtigsten. Das Thema ist Transparenz. Ich habe das auch ganz am Anfang gesagt, Startnext war von uns eine Entscheidung, weil wir dort eine sehr große Transparenz haben. Es gibt einen Blog, es gibt Möglichkeiten zu interagieren, man sieht, wer was gespendet hat, man sieht eine Summe. Ich glaube, das Allerwichtigste, wir sehen es gerade auch, die Finn-Kliman-Affäre, wenn man nicht transparent über alle Schritte sozusagen in der Lage ist zu sprechen, dann hat jedes Charity-Projekt oder jedes NGO-Projekt potenziell eine Wende, eine Kehrtwende, wo das in irgendeiner Form ins Negative schlagen kann. Bei Flutwein war es von Anfang an gegeben, es war der Schlamm. Das, was unsere Kampagne überhaupt erst ermöglicht hat, der Schlamm an den Flaschen, war gleichzeitig auch der größte Aspekt einer potenziellen Krisenkommunikation, die wir direkt am zweiten Tag nach Go Live abgewehrt haben, nämlich ein Post der Kreisverwaltung, den Verkauf dieser Flaschen sofort einzustellen, weil der Schlamm sei ja kontaminiert. Dieser Post wurde dann aufgrund eines Shitstorms innerhalb von wenigen Stunden auch wieder runtergenommen. Da haben sich ein paar Bewohner, die Aktion gut fanden, sehr dagegen aufgelehnt, dass man da jetzt irgendwie die letzten Möglichkeiten einer Umsatzquelle den Winzern nochmal wegnehmen will. Aber was eine Kreisverwaltung schreibt, in einem Krisenszenario, wird sofort von Medien aufgenommen. Das haben wir zum Glück gelesen, denn tatsächlich war dann 2 Stunden später unsererseits ein Statement online. Wir haben in der gleichen Zeit mit über 20 Laboren in Deutschland Kontakt aufgenommen und haben am Ende eine Laborgruppe, die Laborgruppe Kurz, gefunden, die für uns eine lebensmittelsensorische Untersuchung sowie eine Untersuchung des Flaschenschlammes durchgeführt hat. Unser Statement besagte zu der Zeit, dass wir alle Betriebe auf Umgebungsschlamm, auf Schlamm an den Flaschen im Keller sowie auch die sensorische Lebensmittelreinheit des Weines prüfen werden, bevor wir was rausschicken. Das war unser Glück, denn die SWR hat am gleichen Abend direkt berichtet und hat unsere Seite und unsere Stellungnahme zitiert. In dem Moment hätten wir das nicht gemacht. Hätten wir eine Intransparenz gehabt oder in der Kommunikation eine Krise zu bewältigen gehabt, die sehr schnell hätte ausufern können. Also ich kann nur zitieren, ich weiß, wie solche Headlines manchmal aussehen. Schlammschlacht um Flutwein. Diese Headline willst du zum Start deiner Kampagne nirgendwo sehen. Das ist ein Punkt, das zieht sich aber durch das ganze Projekt. Wie geht man mit Spenden um? Wo fließen die Spenden hin? Und damit komme ich zum zweiten Punkt, das zweite Szenario. Ein Crowdfunding aufzusetzen, einen gemeinnützigen Verein zu gründen, ist immer mit bestimmten Risiken verbunden. Gerade wenn es um Spendengelder geht. Es war von uns oder unsererseits von Anfang an klar, dass diese Flaschen einen Wert von 0 Euro haben müssen. Denn die sind Restmüll. Es gibt Belege, es gibt Schriftverkehr von offizieller staatlicher Seite, von Lieferanten, von Händlern, dass diese Flaschen einfach so nicht mehr brauchbar sind. Von daher gehen wir davon aus, dass wir diese Flaschen als Restmüll entsorgen für 0 Euro, dementsprechend auch kein Produkt verkaufen, sondern eine Spende einsammeln. Das ist aber natürlich dann dadurch, dass man eben innerhalb eines großen Konstrukts, wie jetzt zum Beispiel Startnext, in einem klassischen E-Commerce-Umfeld sich bewegt, ist es klar, dass man in einer steuerlich relevanten Betrachtung dann doch irgendwo ein Verkaufsprozess durchläuft. Das heißt, etwas, was wir zum Zeitpunkt des Go-Lives nicht hätten klären müssen, übrigens auch 9 Monate nach dem Start nicht geklärt war, weil es einfach wahnsinnig lange dauert, in einem doch sehr bürokratischen Staat wie Deutschland, Sachen zu klären, die man nicht einfach so in irgendwelchen Finanzgesetzen, Steuergesetzen oder in der Abgabenordnung findet. Das ist ein Thema, was von uns von Anfang an klar war, da muss eine Klärung her. Wir haben die Klärung gefunden. Dieser lautet jetzt wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb. Flutwein wird als wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb eines gemeinnützigen Vereins gesehen. Und eine Billigkeitsmaßnahme erlaubt uns, diesen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb steuerfrei zu machen. Das heißt, unser Worst-Case-Szenario, dass auf die 4,5 Millionen Euro Spenden Steuern abgeführt werden, und zwar gar nicht mal so geringe, wenn man davon ausgeht, dass wir deutlich teurer sozusagen den Wein verkauft haben. Klar, Spendenaufschlag für die Weinregion, wie der Wein eigentlich kostet, hätten wir fast 1,5 Millionen Euro dem Fiskus geben müssen. Das sind aber Spendengelder. Diese Story ist eine riesige Krise und da sind wir sehr glücklich, dass wir mit der Hilfe von Martin Georgi und dem Fundraising e.V. es geschafft haben, sowohl auf der Landes- als auch auf der Bundesebene mit den führenden Politikern, also in Persona auch Herr Lindner und Co., eine Regelung zu finden, die jetzt bei uns diese Flutweinkampagne ermöglicht, dass wir ohne Steuerabzüge das Geld auch direkt den Winzern geben können. Kommen wir zum dritten Problem, nämlich du kannst nämlich keine Spendengelder in Betriebe fließen lassen. Warum ist das so? Wir haben, und daran kämpfen wir, und das ist auch für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema, da kämpfen wir immer noch dran, und darum wird es auch in der Folgekampagne ein bisschen gehen, die Katastrophenhilfe ist nicht gemeinnützig. Das heißt, die Nothilfe, wo du im Endeffekt notleidenden Personen finanzielle Unterstützung geben kannst, das ist gemeinnützig sozusagen verankert. Die Katastrophenhilfe in Bezug auf, wir machen das gleich jetzt mit Betrieben, ist aber im weitesten Sinne der Interpretation eine Wirtschaftshilfe, eine Wirtschaftsförderung. Und das ist das Problem, weswegen ich sage, ich bin sehr glücklich, dass unsere Gelder gerade in die Betriebe fließen können. Denn andere Spendengelder können im Moment noch nicht in die Betriebe ausgezahlt werden. Da muss man irgendwelche Sonderlösungen jetzt gerade, Sonderlocken bauen, wie auch bei uns, weil halt eben die Katastrophenhilfe und das Spendenrecht an sich, also die Abgabenordnung, noch, ich sag mal, sehr veraltet ist. Und das gleiche Problem haben wir gerade auch in der Ukraine. Im Übrigen, da sitzen NGOs auf Geldern, würden gerne geflüchteten Menschen die Essensausgabe ermöglichen. Allein aus ehrenamtlichen Kapazitäten ist das aber nicht möglich. Das heißt, eine Catering-Firma muss her. Aber wie bezahlst du eine Catering-Firma? Stichwort Wirtschaftsförderung aus Spendengeld. Und das ist das Problem, was wir haben, wofür wir auch kämpfen, wo wir auch ehrlich gesagt einen Ticken enttäuscht sind, also auch von unserer Leistung enttäuscht sind, dass wir das natürlich nicht haben klären können in der kurzen Zeit, aber hoffentlich dann doch wieder den Diskurs gesetzt haben in der Gesellschaft, dass das Spendenrecht mal auf einmal greifbar wurde und dass die Politik, die führende Politik, das Thema jetzt auch ein bisschen mehr durchleuchtet und da hoffentlich auch eine Gesetzesänderung demnächst mal in die Startlöcher bringt. So wurde es uns zumindest versprochen und daran halten wir fest und daran kämpfen wir. Aber ich glaube, das sind mal 3 ganz konkrete Themen. Die haben alle was mit Transparenz zu tun, die haben alle was mit Kommunikation zu tun. Daran muss man sich natürlich stürzen. Ich kann vielleicht als Conclusio nochmal sagen, Menschen, die was starten wollen in dem Bereich, sollen es einfach machen. Da gehört Mut dazu. Wenn man aber von Anfang an transparent kommuniziert und nicht einfach nur die Absicht hat, mal schnell was zu machen, Stichwort Eigenwerbung, sondern das auch wirklich durchzuziehen und sich da auch festzubeißen, da wirklich auch Zeit und Ressourcen rein zu investieren, dann findet man immer einen Weg, ja, und macht mit dem Case die Welt auch irgendwo immer ein Stückchen besser. Man findet Nachahmer, man fördert diesen Diskurs, den gesellschaftlichen, dass man darüber spricht. Und ich glaube, das ist das, was uns ausmacht, was für uns alle einfach wichtig ist, dass wir in dieser Zeit in diese Machermentalität kommen und einfach versuchen, mit guten Sachen, mit sauberen Sachen in gewisser Hinsicht auch immer zu challengen, ob der Status quo, in dem wir aktuell leben, noch genau der richtige ist oder ob man da nicht versuchen muss, vorzuleben, wie er eigentlich sein sollte. Und das haben wir versucht mit Flutwein. Ich glaube, das ist uns auch an einigen Stellen ganz gut gelungen und an ein paar anderen Stellen müssen wir noch arbeiten, ein paar Hausaufgaben machen, aber wir sind weiter dran.
Daniel, dann erstmal ganz herzlichen Dank für dein Engagement. Ganz herzlichen Dank, dass du so tief hast blicken lassen und auch so kurzfristig Zeit gefunden hast, mir Rede und Antwort zu stehen. Am Ende bleibt immer noch zu sagen, alles Gute und in Zeiten wie diesen, bleib gesund. Dankeschön.
Genau, und das Danke, das gebe ich sehr gerne zurück, auch an die Landau Media, mit denen wir es tatsächlich auch geschafft haben, eine retrospektive Analyse der Kommunikation zu machen, was auch eine große Herausforderung ist, da wir tatsächlich einen Fehler noch gemacht haben bei der ganzen Flutweingeschichte, und zwar, wir haben vergessen, die Medien zu tracken, und da hat uns die Landau Media super unterstützt und uns tatsächlich dann messbare Zahlen geliefert, über die wir sehr glücklich sind.
Der Medienrot-Podcast, powered by Landau Media.